Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgeglaubt. Wir sind noch immer in der sagenhaften Staffel, in der wir uns mit den großen Ideen, mit den Ideologien, Weltanschauungen und Konzepten beschäftigen, die das Christentum abgelöst haben oder im Begriff sind, das Christentum zu beerben, und haben uns letztes Mal einem schwierigen Thema eigentlich zugewandt, dem Kapitalismus.
Und man kann sagen, wir haben ihn noch nicht überwunden.
Wir haben ihn noch nicht überwunden. Wir haben einen ziemlichen Husarenritt beschritten von dem Versuch, den Kapitalismus einigermaßen randscharf zu definieren, über diese These von Max Weber, dass der Kapitalismus eigentlich aus diesem protestantischen Ethos hervorgegangen ist und einen Geist des Kapitalismus ausgebildet hat, der wunderbar passt zu einer protestantischen Arbeitsethik, einem Berufsethos und auch einer Fleißigkeit, in der sich die eigene Gnadenerwählung ausdrückt, und haben dann darüber diskutiert, inwiefern der Kapitalismus immer auf bestimmte Ideologien aufsitzt und bis heute eigentlich so parasitär durch die Jahrhunderte und Generationen wabert und sich vielleicht jetzt zu einem Turbokapitalismus auswächst, der im Begriff ist, alles zu verzehren. Und Stefan, am Schluss mussten wir so ein bisschen hart auf die Bremse stehen. Deshalb, vielleicht kannst du nochmal den Faden aufnehmen.
Ja, wir haben gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kapitalismus zu kritisieren. Mhm. Das eine ist so, wie es der Papst getan hat. Er appelliert an Intuitionen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und sagt, hey, schaut mal hin, da läuft etwas schief. Diese Wirtschaft dient nicht den Menschen, sondern die Menschen sind zu Sklaven dieser Art von Ökonomie geworden. Ja. Ja. Um es ganz einfach zusammenzufassen. Ja. Das ist so die eine Linie. Das andere, was uns das letzte Mal noch beschäftigt hat, war jetzt mehr so auf einer theoretischen Ebene zu fragen, naja, wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass das ein System ist, das tatsächlich die ganze Zeit Verschuldungen produziert, die nur deswegen haltbar und erfüllbar sind, weil wir uns Kredit geben, also weil wir glauben, weil da ein Vertrauen ist, dann rückt das doch sehr in die Nähe von religiöser Kommunikation, was da passiert. Und Geld ist dann quasi das Medium dieser Kommunikation oder der Geldwert oder der Kredit auch, wenn man so will. Und da sind wir ein Stück weit Agamben gefolgt. Ich hatte dann kaum mehr Zeit, um zu sagen, was ich schwierig finde an dieser Parallelisierung von Pistis, also von Glaube, von Vertrauen in Bezug auf Geld oder auf Christus, was Agamben ziemlich gleichsetzt. Meine Grundidee war, der große Unterschied liegt doch darin, dass ich den Geldwert permanent überprüfen kann. Ich kann permanent verifizieren, ob ich dafür noch Kaugummis kriege oder nicht. Mhm. Das ist mit dem Vertrauen in Christus schwieriger, weil da habe ich nur den Glauben oder ich habe ihn nicht. Also ich fühle mich getragen oder nicht. Und da würde ich schon sagen, ist diese externe, situative Verifikation, ob mein Vertrauen ins Leere läuft oder nicht, ungleich schwieriger, wenn ich auf Christus vertrauen muss, als wenn ich darauf vertrauen muss, dass ich für meine Schweizer Franken noch einen Gegenwert kriege. Mhm. Jetzt finde ich es aber trotzdem wichtig, dass wir in dieser zweiten Folge mal noch diese andere Schiene aufnehmen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was eigentlich so biblische Ideen sind, wenn es um Geld geht, wenn es um Reichtum geht. Und da gibt's ja doch einiges, also auch gerade in der Tradition wurde im Mittelalter erbittert darüber gestritten, ob man sich jetzt Jesus arm denken müsse, ob es dann Armutsideal gibt oder nicht. Zwischen Orten gab es da große Auseinandersetzungen, es haben sich Sekten gebildet. Es gibt aber auch so diese ganz wirkmächtigen mächtigen Sprüche, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Himmelreich Gottes eingehen wird.
Ja, genau, ein Jesus-Zitat eigentlich.
Ja, ja, oder? Dann diese Idee, dass Gott himself der Rächer der Witwen und Waisen ist, also ja, ganz klar auf der Seite der Armen und Benachteiligten steht. Es gibt diese protestantische Idee, wir haben sie kurz anklingen lassen, dass Reichtum verpflichtet. Es gibt diese Skepsis gegenüber Geld, weil, ja, meine Großmutter hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, oder?
Ja.
Da kannst du nichts mitnehmen, das, genau, hilft dir dann gar nicht mehr. Geht auch auf Bergpredigt zurück, sammelt Schätze im Himmelreich, oder? Und nicht hier auf Erden.
Ja.
Also diese ganze Idee, die letztendlich sagt, hey, Geld macht nicht glücklich, es geht um mehr, es geht um etwas anderes, die hat ja schon auch eine starke biblische Basis und die hat ganz stark christentumsgeschichtlich auch gewirkt.
Absolut, absolut. Ich habe sogar ein Zitat gefunden aus dem Buch Jesus Sirach, also bei in protestantischen Bibelausgaben eher unter Apokryphen, in katholischen Ausgaben gehört das zum Grundbestand, wo man quasi den Begriff des Raubtierkapitalismus schon ein Stück weit wiederfindet. Da heißt es nämlich, der Wildesel in der Wüste ist die Jagdbeute des Löwen. So sind auch die Armen die Beute der Reichen.
Wow.
Also auch hier drückt sich dieses Ressentiment oder diese Kritik gegenüber Menschen aus, die sich auf Kosten anderer bereichern. Und das ist ein Motiv, würde ich jetzt schon sagen, das zieht sich durch breite Stränge der biblischen Überlieferungen hindurch. Ganz, ganz stark ist es in der prophetischen Kritik, genau, des Volkes und des Königs, wo man wirklich sagen kann, jetzt schon bei Jesaja, auch bei Amos und andernorts, dass die Gunst Gottes für sein Volk sich an der Frage entscheidet, wie in diesem Volk mit den Armen umgegangen wird. Und ausbeuterische Verhältnisse, die werden da gebrandmarkt und gegeißelt von den Propheten im Namen Gottes. Also da wird wirklich mit dem Siegel Gottes quasi, wird ganz lautstarke Kritik geübt. Natürlich jetzt nicht an einem modernen kapitalistischen System, aber an einer Gesellschaft, die über die Not der Armen hinweggeht und sich selbst nur immer mehr bereichern will. So, das
ja, gibt bei Amos wirklich diese herrliche Stelle, Amos 4 ist es, wo der Prophet sagt, hört dies Wort, ihr fetten Kühe auf dem Berge Samarias, die ihr den geringsten Gewalt antut und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen.
Ja.
Und dann geht's weiter, dann werden Nächste genannt. Und was aber hier eben besonders ist, es wird immer direkt in Strafhandeln Gottes übersetzt.
Mhm.
Also quasi, weil die das tun, wurdet ihr dann von den Ägyptern besiegt und niedergemetzelt, etc. Oder? Also da gibt es so eine Art Vertrauen, dass das, was wir tun, auch hier schon direkt Folgen hat.
Ja, und man kann natürlich jetzt, vielleicht muss man noch mal eine Runde zurückdrehen und sagen, die prophetische Kritik macht sich natürlich auch fest an vielleicht an Fehlvorstellungen oder an Vorgängervorstellungen, die eben, die durchaus biblisch auch verankert sind, die aber dann ihr Eigenleben entwickeln und sich ungesund gebärden. Also ich meine jetzt zum Beispiel, bis auf die Abrahamsverheißung zurückgehend, wird natürlich die Segensverheißung, auch Wohlstand, Rinder und Kühe, Frauen und Nebenfrauen und so weiter, wird natürlich auch auf breiten Strecken gerade in der Geschichte der hebräischen Bibel als Zeichen des Segens Gottes und der Gunst und der Nähe Gottes gedeutet. Also das geht dann auch bis zum Hiob-Buch, der für sein Leiden und seine Treue dann mit überschwänglichem, vielfachem Reichtum belohnt wird, bis hin auch zu diesen Vorstellungen des davidischen Königreiches und des salomonischen Tempels dann, in dem Gold und Silber in Hülle und Fülle natürlich dann dem Haus Gottes gewidmet werden quasi, aber da kann es nicht pimpig genug sein. Und da ist noch nicht so viel zu spüren von dieser prophetischen Kritik, die dann später einsetzt und auch ein Stück weit vielleicht diese Gleichung unterläuft zwischen der Gerechte wird von Gott gesegnet mit Glück und Wohlstand. Das wird dann prophetisch wirklich dann auch unterlaufen.
Genau.
Dass man sagt, nee, so einfach sind die Dinge nicht. Also bis hin auch zu Psalmen natürlich, in denen schon geklagt wird darüber, dass doch die Gerechten von Unglück und Armut verfolgt werden, während die Gottlosen selig schlafen und sich ständig weiter bereichern und so. Also da wird auch diese Gleichung aufgesprengt.
Auch im Buch Kohelet, oder?
Ja.
Die Klage darüber, dass es den Gerechten nicht besser geht, sondern schlechter als den Ungerechten, taucht da wieder auf. Ein anderes Traditionsstück, das sehr wirkmächtig war, sind natürlich die 7 Todsünden.
Ah ja.
Und da ist ja die zweite Todsünde, ist ja Geiz, Habgier, Habsucht. Und bei den Todsünden, das finde ich halt wirklich sehr spannend, da ist ja die Idee dahinter, dass das eigentlich Wurzelsünden sind. Also alles, was du irgendwie falsch tun kannst im Sinne einer Sünde, geht letztendlich auf eine dieser 7 Wurzeln zurück. Das eine wäre Hochmut, das andere dann eben Geiz, Habgier oder dann Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit. Das sind so die 7 Gründe, die dich in den Abgrund stürzen.
Ja.
Und dass da Geiz, Habgier, Habsucht drin ist, das kann man ja mal mindestens als eine so sozusagen mentale Voraussetzung für eine große christliche Skepsis gegenüber dem nicht zielgesteuerten Anhäufen von Gütern oder von Geld oder was auch immer verstehen.
Ja, ja.
Jetzt nimmt mich Wunder, Manu, wir sind ja beide christlich sozialisiert, wir sind beide christlich aufgewachsen, wahrscheinlich schon sehr unterschiedlich auch, was wir mitgekriegt haben. Wie war dein Verhältnis zu Geld? Was hast du da in der Kindheit, in der Jugend mitgekriegt?
Ich würde sagen, das war ein ambivalentes Verhältnis. Also ich bin schon auch in einer Frömmigkeitskultur aufgewachsen und auch in einem gesellschaftlichen Milieu, in dem man Geld sicher nicht zur Schau gestellt hat. Also das war ziemlich verpönt, auch so in den christlichen Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin, hätte man jetzt nicht irgendwie einen dicken BMW oder einen Mercedes gefahren und wäre damit vor der Gemeinde vorgefahren. Da gibt's ja auch ganz andere Gemeindekulturen, auch im pfingstcharismatischen Kreisen, in denen das eben dann sogar als Zeichen des Segens gedeutet würde. In meiner Sozialisierung hätte man sich damit eine Blöße gegeben. Da hätten die Leute befremdet drauf geguckt und sich gefragt, du, was leistet der sich so eine fette Karre? Da war schon eher das Ethos dahinter Bescheidenheit, vielleicht auch Understatement. Ich habe dann erst mit der Zeit mitgekriegt, dass manche Leute, die ganz unbedarft daherkamen, eigentlich durchaus kapitalstark waren, aber das eben dann nicht zur Schau gestellt haben. Was ich sagen kann, und da muss ich auch sagen, da bin ich bleibend dankbar für, wir haben das kurz angesprochen in der Live-Folge, die wir am RefLab-Festival aufgenommen haben. Genau. Ich habe den Wert der Großzügigkeit, auch der finanziellen Großzügigkeit, den habe ich wirklich von klein auf mitgekriegt. Und zwar nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern ich habe das an verschiedenen Stellen live und in Farbe erlebt, wie Menschen wirklich großzügig unterstützt haben. Natürlich zuerst mal Werke, Einrichtungen, soziale, humanitäre Werke, missionarische Werke natürlich. Auch Einzelpersonen bei uns sind quasi in der Gemeinde, sind Missionarsfamilien ein- und ausgegangen, die man dann großzügig unterstützt hat mit Special Offerings, Spezialkollekten, die man genommen hat. Und da hat man den Leuten dann nicht 15 Franken 90 oder 30,95 Euro mitgegeben, sondern Tausende von Franken sind da zusammengekommen. Und ich bin damit aufgewachsen, dass es mehr oder weniger selbstverständlich ist, auch mit dem Geld großzügig umzugehen. Die Maxime war, das gehört mir alles eigentlich nicht. Also das Geld,
das ist spannend.
Das gehört mir gar nicht. Alles ist, das ist mir eigentlich von Gott gegeben worden. Und wer dann gesagt hat, nee, da habe ich hart für gearbeitet, das ist meins, da hätten die dann geantwortet, ja klar, aber die psychische Gesundheit und die Kraft zu arbeiten und die Fähigkeiten, die du einsetzt in deinem Beruf, das sind doch alles Segnungen Gottes. Das sind doch Geschenke, die dir mit auf den Weg gegeben wurden. Für die hast du ja eigentlich nichts gemacht. Und dieses Verständnis ist mir immer noch sehr tief eingepflanzt. Meine finanziellen Mittel, mein Geld ist eigentlich, wir haben dann gesagt, nur geliehen. Das hat Gott uns geliehen, um verantwortlich damit umzugehen. Und das hat auch immer geheißen, großzügig wegzugeben dort, wo Gott es uns aufs Herz legt.
So. Okay, also das heißt schon so im Hintergrund dieses Gleichnis von den Talenten, oder? Also der Gutsherr vertraut dir etwas an und jetzt sollst du auch damit arbeiten und du sollst es auch vermehren, aber es geht nicht darum, dass es dir gehört oder dass du quasi die Freuden dieses Geldes genießt, sondern das ist etwas, was dir anvertraut worden ist, um Gutes damit zu tun.
Ja, und es war so halt ein bürgerliches, nicht gehobenes, sondern untermittelständisches Lebensgefühl und Lebensentwurf. Man durfte auch mal ein Häuschen bauen und so, aber keine Villa. Man durfte ein Auto fahren, aber kein Mercedes. Man durfte in die Ferien gehen, aber nicht unbedingt in die Malediven. Später hat sich das nochmal zugespitzt als Pastor dann. Ich bin auch mit einem Pastorenbild aufgewachsen, das eben sehr stark darauf setzt, nicht mit dem eigenen Wohlstand, also überhaupt keinen eigenen Wohlstand anzuhäufen und auch nicht anzugeben mit dem, was man hat. Es war sogar eher ein bisschen die Maxime, der Pastor sollte eigentlich ein bisschen weniger verdienen als das schlecht verdienendste Mitglied der Gemeinde, so, weil es irgendwie nicht opportun war, dass Pastoren sich da auf Kosten der Gemeinde bereichern. Das ist in Freikirchen, zumindest in nicht charismatischen Freikirchen, auch in vielen charismatischen pfingstigen Freikirchen in unseren Breitengraden. Amerika, andere Geschichte, Asien, andere Geschichte, Afrika, ganz andere Geschichte, aber in unseren Breitengraden ist das auch in pfingstigen charismatischen Kreisen so, dass Pastoren eigentlich meistens relativ schlecht verdienen oder ganz sicher nie an Gehälter von reformierten oder katholischen Geistlichen herankommen. Also das war üblich und das hat man auch mit einem gewissen Ethos verbunden, so, dass wäre irgendwie auch unschicklich für den Pastor, da mehr zu verdienen als diejenigen, deren Spenden man in Anspruch nimmt und von deren Spenden man den eigenen Lohn auszahlt. So, weißt du, das war so Denke dahinter. Ich glaube, das ist in volkskirchlichen Kreisen, ist das einfach nochmal zweimal gebrochen, weil das über Kirchensteuer läuft und eine viel breitere Bevölkerungsschicht das bezahlt und viel weniger unmittelbar ist, als es jetzt in einer Freikirche, in der man dann mit den Spenden wirklich ganz konkret die Gehälter auszahlt und jemand sich fragen könnte, ja meine Fresse, ich arbeite da Tag und Nacht und schufte mir da einen ab und soll jetzt da das Gehalt des Pastors zahlen, der doppelt so viel verdient wie ich. Das ist ja ein Skandal, weißt du. So.
Wobei ich auch sagen muss, also auch ich, der jetzt halt bei der Kirche arbeite, keine Freikirche, kriege immer wieder Mails mit, ich bezahle ihren Lohn, ich verlange, dass sie jetzt mal klar sagen, das
ja,
und sowas.
Ja, ja, ja.
Also das
ja,
gibt es ja schon auch. Aber es ist ganz bestimmt sehr, sehr viel indirekter, schwächer.
Ja.
Das ist mir schon klar. Ich glaube, ich hatte so ein Verhältnis zu Geld mitgekriegt, das quasi so unter dem Titel Anstand läuft.
Ja.
Also man verschuldet sich nicht, man darf sich aber auch was Gutes kaufen, wenn man dafür gespart hat. Und alles, was irgendwie so mit Krediten oder sowas zu tun hat, das ist ganz, ganz ja. böse.
Ja.
Also das war ja. wirklich so.
Das habe ich aber auch so mitgekriegt. Ja. Quasi Schulden machen, das ziemt sich nicht. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich aufgewachsen bin mit einem großen Argwohn gegenüber zum Beispiel Leasingverträgen.
Ja, ja, genau, genau.
Man kauft genau. ein Auto ja, mit ja. Geld.
Also das ist wirklich das Ding. Also Leasingverträge, Autos, oder? Da,
ja.
Also da habe ich es wirklich kennengelernt. Es war so, ja, ja, die fahren jetzt einen BMW, aber der ist nur geleased.
Der gehört denen gar nicht. Ja, genau.
Ich wäre ja nervös, wenn ich mit einem Auto rumfahren müsste, das mir gar nicht gehört.
Ja, ja, also,
ja. Ich denke, dass es hier riesige kulturelle Unterschiede auch innerhalb protestantisch geprägter Christinnen und Christen
ja.
gibt, wenn wir in die USA blicken.
Mhm.
Zum Beispiel. Oder da sind Schulden etwas ganz, ganz anderes. Ich weiß wirklich nicht, ob das stimmt. Ich wollte es eigentlich noch nachschauen. Aber ich habe mal gehört, dass wenn man die Verschuldung der USA umrechnen würde auf die Bevölkerung, die ständige Wohnbevölkerung pro Kopf, dann stehen die alle schon so circa mit 100.000 in der Kreide.
Krass.
Und wir in der Schweiz, ich kann mich noch gut erinnern, Ueli Maurer hat ja fast einen Herzkasper gekriegt während der Pandemie, als er sagte, wir können nicht immer mehr Schulden und Schulden anhäufen, es ist ganz furchtbar, oder?
Mhm,
da
ja.
diese Soforthilfen. Jetzt muss mal Schluss sein, wir müssen das Rechnungsbüchlein wieder in die Hand nehmen. Da hat mich das ein bisschen beschäftigt, wie das eigentlich so ist mit Staatsverschuldung. Und da merkst du so, ja, in der Schweiz ist die Staatsverschuldung irgendwo so zwischen 15-20% unseres Bruttoinlandproduktes. Also quasi, wenn man jetzt sagt, was produzieren wir als Volkswirtschaft in einem Jahr?
Ja.
Wie hoch sind die Schulden dazu? Dann sind wir da etwa so bei 15%. In den USA zum Beispiel sind die Schulden höher als das Bruttoinlandprodukt. Die ja. Staatsverschuldung.
Also die Wirtschaft könnte ein ganzes Jahr lang funktionieren und alle Gewinne abgeben an den Staat, sämtliches, und sie würden den Staat in einem Jahr nicht entschulden können.
Genau, genau.
Ich habe das nachgeschlagen jetzt, du hast also das richtig in Erinnerung, teilt man die 34 Billionen US-Dollar Schulden durch 340 Millionen Einwohner, so ergibt sich Stand Ende 23 eine aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung in den USA von 100.000 Dollar.
Ah, eben.
Ja.
Eben, ja.
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 Krass.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das auch was macht mit einem. Also ich bin wirklich so aufgewachsen, halt wie ein Schweizer, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Also weniger glaube ich, dass das jetzt mit Protestantismus zu tun hat, sondern wirklich sehr stark, dass ich ein Schweizer Kind aus dem Mittelstand bin. Und da war klar, wenn man ein neues Auto braucht, dann legt man das Geld zurück, bis man das Geld hat, und dann kauft man das neue Auto.
Mhm.
So, oder?
Ja.
Und quasi der Maßstab war immer, ist das anständig, was wir machen?
Mhm.
Und man fand ganz, ganz unanständig, dass irgendwelche Wirtschaftskapitäne 10 Millionen verdienen im Jahr. Und man hat dann so gesagt, ja, das ist nicht das, was die verdienen, das ist das, was man ihnen einfach gibt.
Ja.
Verdient haben die das nicht.
Ja, das hat mein Vater auch immer gesagt. Ja,
ja. Ja.
Wenn ich irgendwie gesagt habe, ja, der verdient 1 Million im Jahr und so. Nee, der verdient das nicht, der kriegt das einfach.
Genau, aber, genau.
Ja, ja.
Ja, jetzt glaube ich, dass mindestens für meine Welt, wie ich Geld sehe, war das Christentum nicht wahnsinnig prägend.
Mhm.
In allermeisten Bezügen. Ich glaube aber, dass es doch so ist, dass Christinnen und Christen dazu neigen, jetzt in der Tendenz, so etwas kritisch gegenüber Kapitalismus eingestellt zu sein, weil sie quasi nach einem Sinn fragen. Also sie wollen wissen, okay, aber wozu machen wir das eigentlich? Was so wie Papst Franziskus. Was nützt uns Wirtschaftswachstum, wenn der Mann auf der Straße erfriert? Und da ist ja zunächst mal sehr vieles dran, wo man sagen kann, ja, das hat ja eigentlich tatsächlich seine Berechtigung, zu sagen, du, ist das ein gutes System, in dem Güter so ungleich verteilt werden?
Ja.
War das bei euch, das könnte ich mir jetzt vorstellen, auch mal ein Thema, dass man gesagt hat, naja, es ist halt irgendwie eine Art Vorhersehung oder Gerechtigkeit. Oder hat man sogar gesagt, ja, die haben das jetzt, aber im Leben danach steht denen gar nichts mehr zu. Gab es solche Überlegungen, solche Trade-offs?
Also ich bin zumindest vertraut mit diesem Gedanken, dass man in diesem Leben sich großzügig zeigt, anderen Menschen gegenüber und der Kirche gegenüber und dafür dann auch irgendwo spätestens im Jenseits belohnt wird. So, das kenne ich auf jeden Fall. Und dieses Ethos der Bescheidenheit und der Zurückhaltung, eben, das ist mir auch ziemlich tief ins Bewusstsein gedrungen, das bestimmt mich wahrscheinlich auch bis heute. Also ich habe mich sehr schwer getan, das Auto, das mir mein Vater geschenkt hat, mit über 200.000 Kilometern, das aber halt ein in Deutschland hergestelltes bayerisches Fahrzeug ist. Überhaupt, ich hab 1,5 Jahre gekämpft, dieses Geschenk anzunehmen. Also Der wollte mir das schenken und gut, meine Frau war auch dran beteiligt, die hat auch große Bedenken gehabt und gesagt, so eine Karre kommt uns nicht ins Haus. Sicher unter anderem auch aus dieser tief verwurzelten Bescheidenheit oder dieses Understatement, dass sich dann gar nicht, ich habe dann auch die ersten Monate jeden, der mich gesehen hat mit dem Auto, erklärt, dass ich das Auto geschenkt gekriegt habe. So, um auch zu erklären, ja, ich konnte mir das nicht leisten, habe immer erklärt, das könnte ich mir natürlich nie leisten, so ein Auto.
Okay.
Aber ich habe das Geschenk gekriegt und das hat auch schon 200.000 Kilometer schon auf dem Buckel, aber trotzdem, es steht
du musst dich sogar Bestimmtes. Im Podcast rechtfertigen.
Ja,
dafür.
Genau. Ja, siehst du. Aber es steht halt für etwas, weißt du, wenn du mit einem BMW vorfährst, dann weckt das, zumindest in meiner Vorstellung, weckt das irgendwelche kritischen Rückfragen bei vielen.
Bei mir war immer ganz prägend diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Ich habe sie gehasst, diese Geschichte. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus.
Oh ja.
Die kennst du doch bestimmt auch
aus der
Sonntagsschule und so.
Klar.
Ja.
Bestens.
Der reiche Mann stirbt, er wird gepeinigt, es geht ihm ganz schlecht und hat Verbrennungen, leidet Höllenqualen. Und dann bittet er Gott, dass er doch wenigstens seine Nachkommen warnen darf. Und natürlich dem armen Lazarus, dem geht's gut, oder? Der hat's gut. Und Abraham bittet er, dass er seine Brüder warnen darf. Und dann sagt Abraham, ja, aber du, die haben eigentlich Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Wenn sie auf die nicht hören, werden sie auch dir nicht zuhören.
Kann ich auch nicht helfen.
Ja, kann ich auch nicht helfen. Und das ist schon so was, ich würde schon sagen, so eine Skepsis gegenüber zu großem Reichtum, die sitzt tief. So, und jetzt gibt es aber andere Bewegungen, wenn wir über Kapitalismus sprechen, als dies christlich-soziale, zum Teil schon fast sozialistisch geprägte Bewegung, die ja auch Gegentrends gegen diesen Kapitalismus darstellen.
Mhm.
Das eine, das ist so diese Idee der Postwachstumsgesellschaft, dass man sagt, hey, wir haben ein System eingerichtet, das auf der Wette beruht, dass wir immer weiter wachsen. Wozu eigentlich und vor allem um welchen Preis?
Ja.
Zehren wir nicht eher die Zukunft derer auf, die nach uns kommen werden? Wir leben doch alle zusammen auf Kredit unserer Nachkommen.
Ja.
Das ist furchtbar, das muss ein Ende haben. Wir müssen Ökonomie neu denken, wir müssen anders produzieren, wir müssen anders konsumieren. Wir brauchen eine ganz neue Wirtschaftsordnung. Das ist so die eine Seite.
Ja, und da spielt ganz stark natürlich auch ein steigendes Bewusstsein für die ökologische Krise mit hinein, die sich jetzt auch breit macht in der Bevölkerung, dass man merkt, wir stehen wirklich vor einem Klimakollaps, in einer Klimakrise, und das hat ganz viel damit zu tun, auch das Artensterben und so weiter hat viel damit zu tun, dass wir einfach sehr rücksichtslos die Ressourcen dieses Planeten aufgezehrt haben, und das passt halt schon sehr gut zu dieser kapitalistischen Steigerungslogik.
Ja, aber sogar da kommen wir nicht aus dieser kapitalistischen Logik raus. Oder weil schon wenn wir drüber sprechen, sprechen wir über Ressourcen, die wir aufgezehrt haben.
Ja.
Ich würde das auch tun. Ich mache mich keineswegs über dich lustig.
Nein.
Und wir fragen uns, ja, Klimawandel, Riesenproblem, aber um welchen Preis wollen wir den eindämmen oder verhindern? Ja. Darf ja nicht sein, dass dann die Armen sich ihr Brot nicht mehr kaufen können. Also diese ganzen Dinge tauchen ja auf, und es scheint doch ständig so, wie, ja, wir können das Klimaproblem vielleicht lösen, aber es gibt keinen Lösungshorizont außerhalb der kapitalistischen Logik. Also noch die Postwachstumsgesellschaft bestreitet ja selbst nicht die kapitalistische Logik, sondern sagt ja nur, dass man die besser regeln muss, also in den allermeisten Fällen.
Ja. Aber also
Und die Frage ist wirklich, was wäre denn die Alternative dazu? Also weil Planwirtschaft wird es nicht sein. Das hat nie funktioniert. Unter keinen Bedingungen hat das je geklappt. Und Ich merke so, und ich glaube, du hast mir das mal erzählt, dass jemand gesagt hat, ich glaube, es war Precht, und ich will ihn jetzt gar nicht zitieren, aber die Idee trifft völlig mein Bewusstsein.
Ja.
Ich kann mir besser vorstellen, dass diese ganze Erde quasi als Ökosystem kollabiert, als dass ich mir vorstellen kann, dass wir als Menschen das in einer anderen Struktur erleben werden als einer kapitalistischen.
Ja, ich weiß nicht genau, auf wen das Zitat zurückgeht, aber wirklich so in diesem Sinne, es fällt uns leichter, das Ende dieser Welt zu denken als das Ende des Kapitalismus. Und ich kann dem tatsächlich etwas abgewinnen, weil es mir auch schwer fällt, mir vorzustellen, wie es denn anders funktionieren sollte, bei allem Problembewusstsein für die Schattenseiten, ist schon fast ein bisschen zu gelinde ausgedrückt, für auch die menschenverachtende Unterseite dessen, wozu der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten geworden ist. Und da gibt es ja genügend auch Evidenz dafür, dass diese selbstregulierende Macht des Marktes und so weiter, die wir in der letzten Folge zitiert haben, dass das eben mitnichten einfach selbstverständlich funktioniert, sondern dass auch in unserem Breitengrad, in Deutschland, in der Schweiz, auch die Schere zwischen und Reich immer weiter auseinandergeht. Die Einkommensschere und noch viel extremer die Vermögensschere auseinandergeht.
Ja, bin ich bei dir. Aber, und jetzt dein geliebter Star-Autor Rutger Bregmann würde sagen, stimmt schon, aber die Einkommen der Ärmsten und das Vermögen der Ärmsten ist eben auch gewachsen.
Ja. Also
ihr Lebensstandard hat sich verbessert.
Mhm.
Und das ist doch jetzt die große Frage. Ist Kapitalismus eine Geschichte, die, ich mach mal drei Szenarien. Deutung 1. Kapitalismus ist eine Geschichte, die eine Eigendynamik genommen hat, die uns zu immer schlimmeren Entwicklungen führt. Die ganze Gesellschaft leidet darunter, es wird immer furchtbarer.
Außer Rand und Band, und genau, wir kriegen den Geist nicht mehr in die Flasche.
Genau, ja. So. Das wäre so Deutung 1. Deutung 2 ist, nein, Kapitalismus ist ein super Zustand, eigentlich für eine Gesellschaft, eine super Organisation. Nur leider sehen wir nicht, dass wir direkt auf einen Abgrund zusteuern. Wir machen uns das viel zu wenig bewusst. Die Umwelt, die Natur ist eben eine endliche Ressource, nicht wie Geld, das wir einfach drucken können, das wir einfach virtuell vermehren können, wo wir Schulden anhäufen können. Wir haben die Ressourcen aufgebraucht, es wird zu einem Riesenkollaps und Knall kommen. Das wäre so Deutung 2. Und Dann vielleicht die dritte Deutung wäre so, ja, Kapitalismus ist eine Lerngeschichte. Immer wieder haben wir ein bisschen justieren müssen, aber es ist das Erfolgsmodell, das Freiheit, Demokratie, liberaler Rechtsstaat, alles zusammen erlaubt und kommt der Realisierung menschlicher Freiheit am nächsten. Wir haben jetzt noch ein paar Kinderkrankheiten, aber die lösen wir. Wo würdest du dich einordnen, so ungefähr?
Ja, ich finde das zwar irgendwo eine stimmige Typologie, aber ich finde es sehr schwierig, mich hier festzulegen. Ich hab das Gefühl, ein realistisches Szenario ist wahrscheinlich tatsächlich, dass man sich überlegt, wie man den Kapitalismus im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft wirklich auch einhegen kann, auch so Extremformen unterbinden kann. Das geht wahrscheinlich nicht ohne nicht nur eine Stärkung des Staates wieder, sondern auch ohne, das geht nicht ohne internationale Regelungen, weil wir ja längst in einer Zeit leben, in der eigentlich Wirtschaftskonglomerate und Konzerne ein Ausmaß und eine Macht gewonnen haben global, die sich von einer einzelnen Nation gar nicht mehr regulieren lässt. Also da müsste man ja wirklich mit dem großen Hebel ansetzen, aber ich glaube, es bräuchte solche, nicht nur ein kleines Stellschrauben. Das sind Kinderkrankheiten. Ich glaube wirklich, die Gefahr ist im Szenario 1, die Gefahr ist realistisch, dass ein kapitalistisches System wirklich außer Rand und Band gerät. Also man hat das doch so vor Augen gehabt in diesem Film The Wolf of Wall Street. Und das ist ja ein Film, der ist quasi zugespitzt, aber der ist leider nicht weit von der Realität entfernt. Man kann Biografien von Hedgefund-Managern lesen und so. Da lief das wirklich so. Da wird Geld buchstäblich verbrannt. Da werden, und zwar wirklich da auf mit Geschäften, die auf Betrug beruhen oder die auf Täuschung beruhen, die auf Finanzprodukten beruhen, die das Vertrauen der Anleger gar nicht verdient haben. Mhm. Und da wird in einem Geldrausch, in einer Gier, da sind wir wieder bei der Todsünde, werden da Mechanismen in Gang gesetzt und dann platzt die Blase und dann muss der Staat, da müssen die Bürger dran glauben und der Staat muss quasi stützen und machen, wie in CS, Credit Suisse Debakel im letzten Jahr. Das kann man auch zurückverfolgen über Jahrzehnte und kann wirklich eine Historie des Versagens zeichnen, die ganz wesentlich getrieben ist von, es tönt jetzt banal, aber die wesentlich getrieben ist von dieser Habsucht. Von
Siehst du, und das Motiv ist einfach das Ding, ich glaube das nicht. Das ist genau das, was ich nicht abkaufe. Also ich verstehe total, dass man diese Erklärung liebt und sagt, eigentlich wäre das System schon gut, aber diese blöde menschliche Gier führt zu Exzessen, die das Ganze kaputt machen. Quasi so wie, Fußball ist ein tolles Spiel, aber wenn einer unfair spielt, macht es keinen Spaß mehr. Weißt du, so ein bisschen, oder? Da würde ich sagen, nein, das Ganze ist längst zu einem Spiel geworden, das keiner mehr wirklich erklären kann. Also, was jetzt zum Beispiel mit der Credit Suisse passiert ist, das lässt sich ganz einfach nicht in eine Kausalkette einordnen, dass die zu viele Feste gefeiert und zu überschwänglich gelebt haben und sich zu hohe Bonis ausbezahlt haben. Das haben sie alles auch. Das haben die alles auch. Aber das haben ganz viele andere Banken total in der Kultur drin und die gibt's noch.
Ja.
Und diese Idee, oder, dass wir danach alle dafür bezahlt haben, die klingt so toll, aber in Wahrheit ist es so. Wir haben einfach dafür garantiert, dass wir es nicht untergehen lassen. Eigentlich war das Ganze wie eine Wette, oder? Viele haben gegen die Bank gewettet und dann kommt der Staat und sagt, nein, wir hängen quasi unsere eigene Volkswirtschaft, wenn man so will, auf die Gegenseite und sagen, wir stützen das Ding auf Gedeih und Verderb. Wir lassen es nicht untergehen. Und dann wusstest du, scheiße, im falschen Team gewettet und weg war's. Aber das sind Mechanismen, die man nicht mehr einfach mit persönlichem Verschulden einzelner Personen erklären kann. Und ich glaube, dass genau das der Trick ist, dass man uns quasi sagen will, das wird jetzt mit der großen UBS nicht passieren, weil die führen sich jetzt nicht auf wie Schweine. Die sind jetzt gewarnt. Und ich sagte, es ist nicht etwas, was einfach so als Charakterschwäche dazu führt, dass sowas passiert, sondern ich glaube, es liegt im System drin, dass wir Geld haben, dem kein Gegenwert entspricht, dass wir auf Wachstum setzen müssen, dass die ständig Dividenden ausschütten müssen, dass sie in einzelne Bereiche aufgeteilt sind, die alle ihre Performance immer Quartal nach Quartal steigern und verbessern müssen. Das ist ein System, das immer wieder zusammenbrechen wird. Bin ich überzeugt?
Ja, das mag sein. Und ich würde auch nicht behaupten, jetzt im Fall der Credit Suisse, dass es quasi eine notwendige Kausalkette gibt, die zu diesem Absturz geführt hat. Aber es ist doch kein Zufall. Übrigens, der Absturz hat viel damit zu tun, was wir in der letzten Folge zum Thema Vertrauen und Glauben gesagt haben. Also, dass der Kapitalismus eigentlich eine Glaubensgemeinschaft ist und die CS ist zu Fall gekommen. Die ist ja nicht Konkurs gegangen, sondern die CS hat die Credibility verloren in der Öffentlichkeit. Und da gab es irgendwie eine Aussage eines bekannten Finanzberaters oder Wirtschaftsführers, was auch immer, die CS wäre am Ende und so. Und dann braucht es einige kleine Tropfen, die das Fass zum Überlaufen bringen und die Leute vertrauen diesem Kreditinstitut nicht mehr. Und dann stürzt der Börsenkurs in die Tiefe und die Leute versuchen, ihr Geld zurückzukriegen und alle Fälle schwimmen davon. Aber dass sie das Vertrauen verloren haben, das war kein Zufall, das war auch verdient, weil man kann das wirklich zurückverfolgen bis 70er Jahre Steuerfluchtgelder, die CS aus Italien weiterschleust und investiert, Mafiagelder, Pizza Connection in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, wo sie dann richtig auf Investmentbanking gehen, wo die CS, früher hieß das ja Schweizerische Kreditanstalt, und dann geht's in die CS über mit einem neuen Kopf an der Spitze, der hunderte von Millionen Staatskredite verscherbelt und so. Es ist wirklich, also du kannst das verfolgen, bis dann zum Crash, wo man ja 2008 die UBS retten musste. Und die UBS, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, also die waren kein Deut besser, aber die haben aus dieser Krise und Rettungsaktion offenbar etwas gelernt. Und die CS hat einfach wirklich weiter sich auf immer dünneres Eis begeben. Und warum macht eine Bank das, dass sie Investmentgeschäfte tätigt, die bei Licht besehen? Das ist ja nicht erst im Rückblick, das haben Leute schon vorher gesagt. Das sind Geschäfte, die stehen auf dünnstem Eis. Das ist hochriskant. Warum macht man das? Weil man in diesem Mechanismus drin ist, Gewinnmaximierung, Aktionäre auszahlen, möglichst viel und dann Boni auszahlen. Die Leute bereichern sich an diesem System. Und das ist ja das Kranke und das geht auf ganz banale menschliche Motive zurück. Das ist einfach, das System selber ist undurchschaubar, weißt du, da keiner weiß, es ist ein Mobile, so viele Ebenen. Leute wetten darauf, dass die Börsenkurse sinken. Leute wetten auf die Leute, die darauf wetten, dass die Börsenkurse sinken. Das ist hundertmal verschachtelt wie eine Matroschka-Puppe. Da kann keiner mehr durchblicken. Aber am Ende des Tages ist es Leonardo DiCaprio, der irgendwie seinen Koks vom Hintern einer Frau schnieft oder so. Das, also am Schluss des Tages. Ja.
Also nein.
Nein,
also da gehe ich halt wirklich nicht mit, oder? Weil das Problem ist ja, es gibt ja Auflagen für solche Banken und die CS hat keine einzige verletzt.
Also die waren offensichtlich nicht streng genug.
Na, ja gut, oder sagt man dann im Nachhinein?
Ja klar.
Ich sage nur das, wenn man nach 2008 der Erfahrung mit der UBS gesagt hat, okay, die Eigenkapitalquote muss so und so hochgelegt werden. Und das hat jetzt nicht funktioniert. Und zwar nicht, weil man die nicht eingehalten hat, sondern weil es nicht gereicht hat, um das Vertrauen zu sichern. Weil es nicht abschreckend genug war, dass man dagegen gewettet hat. So müsste man es ja eigentlich sagen in diesem Spiel. Dann ist doch da etwas passiert, was ganz offensichtlich so komplex war, dass diejenigen, die dieses Gesetz gemacht haben, nicht verstanden haben, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass die dumm oder böse sind, sondern es liegt schlicht daran, dass wir immer versuchen, etwas rational zu erklären, was überhaupt nicht mehr rational ist. Oder? Und die Erklärung, die wir dann machen, also die gehen halt immer, wenn wir ein Problem nicht verstehen, letztendlich auf Moral zurück. Also wir versuchen dann, moralische Gründe zu finden. Es ist dann der koksschniefende Banker, der sich Prostituierte auf das Hotelzimmer bestellt, der eigentlich schuld ist. Aber also man kann das machen, aber ich glaube, dass es eigentlich nur dazu führt, dass wir nicht hinschauen müssen, dass dieses ganze System so aufgebaut ist, dass wir es nicht mehr steuern können und zugleich komplett davon abhängig sind.
Mhm. Ja, aber okay, Stefan, aber das schließt sich für mich gegenseitig nicht aus. Ich hab wirklich das Gefühl, es gibt doch viel, das dafür spricht, dass gerade im Finanzwesen, gerade im Investitionswesen, dass da wirklich Dinge außer Rand und Band geraten sind, auch im Zuge einer ungebändigten Bereicherungsabsicht. Dass Leute einfach das Gefühl haben, riskant hin oder her, Rendite, Rendite, Rendite.
Aber Manu, jetzt mal ganz rational. Nehmen wir an, alle sind böse, die da arbeiten. Unterstellen wir das mal. Sind alles koksende böse Menschen, die da arbeiten. Aber sie arbeiten ja trotzdem bei dieser Bank. Das heißt, sie haben ein Interesse, dass es diese Bank noch gibt, solange sie da arbeiten wollen. Oder? Ja. Da sind wir uns einig. Jetzt weiß man ja, das Wichtigste für eine solche Bank ist Vertrauen. Das schließt ja wieder genau an die letzte Folge an, die wir hatten. Es müsste doch dann so sein, dass sogar wenn die alle ganz böse sind und ganz Übles wollen, dass sie mindestens versuchen, dieses Vertrauen zu bewahren. Es gibt doch kein Interesse, das darüber gestellt werden könnte, dieses Vertrauen zu bewahren. Ja, aber das ist ja das ganze Businessmodell.
Klar, aber das wird ja auch versucht. Also die CS hat sich ja natürlich als höchst vertrauensvoller Finanzpartner gebärdet und auch ihre Investitionen als absolut rational vertretbar und so ausgewiesen. Und doch hat es sich offensichtlich um wirklich Hochrisikogeschäfte gehandelt. Übrigens glaube ich natürlich überhaupt nicht, dass die alle böse sind.
Ich wollte sagen, sogar wenn wir ihnen das Schlechteste unterstellen, genau, aber erklärt es nicht, was passiert ist.
Mein Schwager und andere Bekannte und Freunde haben bei der CS gearbeitet und das sind ganz wunderbare Menschen, denen ich auch diese Art der Gier gar nicht unterstellen wollte. Das ist ja auch das Perfide, dass es sich, und das da können wir uns ja nicht ausnehmen, dass es sich natürlich um ein System handelt, in dem wir alle irgendwie mitverwickelt und mitverbaut sind und an dem wir auch irgendwo teilhaben und von dem wir ein Stück weit auch profitieren. Also mir ist das, eine Begegnung ist mir so in Erinnerung geblieben, in einer Sendung im Schweizer Fernsehen, das war eigentlich eine Late-Night-Show, Jacobo Müller, da haben sie immer, es war ein bisschen Halligalli und so, aber da haben sie immer ein Interview geführt. Und einmal war Oswald Grübel mit dabei, der war damals an der Spitze der UBS, des Bankkonzerns. Und ich glaube, das war so zu der Zeit, als das Schweizer Bankgeheimnis angefangen hat zu wackeln. Oder als Stimmen laut wurden, das können wir nicht mehr lange halten. Und dann hat der Grübel in einer absolut lakonischen und völlig nüchternen Weise hat er gesagt, ja, die Schweiz verdankt ihren Reichtum und ihren Wohlstand der Tatsache, dass Hunderte von Milliarden Steuergeldern Hunderte Milliarden Gelder vom Ausland in die Schweiz fließen, um Steuern zu umgehen. Und wenn das Bankgeheimnis fällt, dann muss die Schweiz sich halt einen anderen Weg suchen, um sich zu bereichern. Und er hat das mit einer derartig lakonischen Selbstverständlichkeit Ehrlichkeit gesagt, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, vor allem, weil natürlich dann ganz viele den inneren Impuls spüren, nein, die Schweiz verdankt ihren Wohlstand dem Arbeitsethos und der Fleißigkeit, genau, von Herrn und Frau Schweizer und so, was natürlich doch völliger Bullshit ist, weil der Wohlstand natürlich nicht auf dem kleinen Teil realwirtschaftlich erarbeiteten Güter beruht, sondern auf den wirklich Unsummen, die in die Schweiz geschleust wurden und hier umgesetzt und investiert werden. Und das war so eine banale Feststellung, mit der er eigentlich zugegeben hat, Leute, unser Wohlstand beruht ganz wesentlich. Und das ist ja aber auch shady shit, weißt du, diese, da werden bis hin zu Diktatoren, die in der Schweiz ihre Milliarden geparkt haben, bis hin zu, wie heißt der philippinische Marcos, hat bei der CS seine Einlagen gemacht und so. Und das haben wir alles durchgewunken. Warum macht man das? Warum verliert man diesen Kompass? Ja, weil man etwas davon hat, weil man was draus zieht.
Ja. Und jetzt ist doch die spannende Frage ist jetzt, ist das ein Problem des Kapitalismus?
Ja.
Und ich würde sagen, nein, es ist kein Problem des Kapitalismus, sondern Kapitalismus ist Teil der Lösung dieses Problems.
Okay.
Ja, weil elaborate. Also es war ja nicht so, dass die Schweiz sich plötzlich auf dem Bundesplatz versammelt hat und dann haben alle gesagt, hey, wir haben jetzt gesehen, dass mit diesem Bankgeheimnis ist irgendwie doch zu dubios. Das macht uns echt Sorgen. Wir schlafen jetzt nicht mehr gut deswegen und vielleicht haben wir sogar Gelder von Diktatoren auf Schweizer Bankkonten. Das möchten wir wirklich nicht mehr. Wir möchten gerne dieses Gesetz ändern. So war es doch nicht. Und dass es überhaupt möglich war eine Gesetzgebung, die keiner kapitalistischen Logik selbst folgt. Sondern es ist eigentlich ein total protektionistischer, unfairer Move in diesem kapitalistischen Spiel gewesen, den die Schweiz gespielt hat, jahrzehntelang.
Ja, aber das ist nur
das, was ihn aufgelöst hat, war die einfache Drohung, dass unsere Handelsbeziehungen so dermaßen schwierig werden, dass wir als Volkswirtschaft merklich darunter leiden werden, und zwar mehr darunter leiden werden, als wenn wir aufhören, diese Gelder zu verstecken. Das war das Einzige, was genützt hat.
Aber war es nicht ein politischer Druck, der das gestürzt hat schlussendlich?
Ja, aber dieser politische Druck funktioniert doch nur mit diesem ökonomischen Hintergrund.
Mhm.
Also nehmen wir an, Griechenland hätte gesagt, oh, wir wollen die Handelsbeziehungen mit der Schweiz ganz neu verhandeln, wenn ihr jetzt nicht dieses Bankgeheimnis auflöst.
Mhm.
Dann hätten wir gesagt, ja, macht mal.
Ja.
Wir hätten nie was geändert, nie was geändert. Aber wenn die EU und wenn die USA sagen, hey, es gibt jetzt so schwarze Listen und da seid ihr bald drauf und dann wird's richtig schwierig, Güter zu exportieren. Und dann machen wir es euch echt schwer. Oder Finanzströme. Ja. Dann führt das doch zu einem Druck, der gerade in der kapitalistischen Logik hilft, das Richtige zu tun.
Ja.
Und es war nicht die kapitalistische Logik, die uns vorgeschrieben hat, hey, gebärdet euch finanztechnisch wie ein Schurkenstaat.
Ja, doch, natürlich.
Nein.
Aber wieso denn?
Nein.
Ich verstehe das nicht. Das eine kann ich vielleicht nachvollziehen, dass du sagst, man könnte das sogar auf die selbstregulatorische Kraft eines modernen Kapitalismus umlegen und sagen, der korrigiert sich selber, indem er jetzt in den internationalen Zusammenhängen dieses Bankgeheimnis aushebelt. Aber das Bankgeheimnis selber, das Motiv dahinter ist doch gerade, es möglich zu machen, Geld anzuhäufen, auch aus dubiosen Quellen.
Nein, also, das ist aber genau, ich versuche es mit einem ganz einfachen Beispiel. Das Ziel von Monopoly, vom Brettspiel Monopoly, ist, dass du am Schluss so viel Geld hast, dass die anderen kein Geld mehr haben. Das stimmt. So, und das, was jetzt aber das Bankgeheimnis wäre in diesem Spiel, wenn man es überträgt, ist eben nicht so, dass man sagt, ja, ich habe ein tolles Gebäude an der Bahnhofstraße gekauft und jetzt müssen alle immer bezahlen. Das wäre ja in der Logik des Spiels, das wäre in den Spielregeln dieses Spiels angelegt, dass ich das tun kann, sondern es wäre einfach so, du greifst in die Kasse und kaufst dir Dinge, die du dir gar nicht kaufen kannst.
Ja.
Das ist das, was wir gemacht haben. Oder wir haben nicht das Spiel gespielt und waren darin möglichst gut, sondern wir haben einfach Spielregeln eingeführt, die das Spiel kaputt machen.
Mhm.
Das meine ich damit. Das ist nicht die Logik des Kapitalismus selbst, sondern das ist genau das, was Kapitalismus killt. Weil die Idee, die kapitalistische Idee müsste ja eigentlich sein, dass es sowas gibt wie gleich lange Spieße und derjenige, der es am besten macht, holt den höchsten Profit raus. Mhm. Und wir haben aber die Spielregeln so abgeändert, dass wir noch eine kleine Truhe haben, wo man was verstecken kann, was niemand sieht und was für immer dir gehört und worauf die Allgemeinheit keinen Zugriff hat. Und das ist nicht Teil des Games. Das ist einfach ein anderes Spiel, was wir aufgezogen haben.
Aber hast du da nicht eine, also das führt uns vielleicht jetzt ein bisschen zu weit weg, aber hast du nicht eine etwas verklärte Idealvorstellung des Kapitalismus? Gehört es nicht zu dieser kapitalistischen Steigerungslogik mit dazu, dass jeder eigentlich auch ein Stück weit sozialdarwinistisch versucht, das Maximum rauszuholen und für sich dann durchaus auch versucht, irgendwelche Schlupflöcher und Nebenwege zu beschreiten, die ihm dann noch Vorteile verschaffen. Also bis hin, weißt du, zu Steueroasen,
ja, aber
und
das,
so weiter.
Aber das hängt an deinem Menschenbild, oder? Das verstehe ich. Also wenn man das Menschenbild hat, dass Menschen so handeln, also einfach blind auf ihren eigenen Vorteil, dann kann man das auch im Kapitalismus so tun. Das ist klar.
Aber man kann auch so sagen, dass der Kapitalismus als System diese Motive bestärkt.
Genau das würde ich aber bestreiten. Also genau das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass du an dieser Stelle jetzt ein naives Moralverständnis hast. Und zwar so, dass deine Idee, wenn ich die richtig verstehe, ist ja, wenn alle das Richtige getan hätten, dann hätte die Schweizer Bevölkerung nicht diese Bank retten müssen. Ich glaube etwa so. Funktioniert.
Ja, natürlich, also, ja.
Genau. Und da würde ich sagen, wir haben doch diese Bank überhaupt nicht aus irgendwelchen altruistischen Ideen gerettet, sondern wir alle haben davon jahrzehntelang profitiert, dass diese Bank tut, was sie tut, und wir hängen damit drin. Rein kapitalistisch wäre die Lösung ganz einfach gewesen. Bankrun, dann geht die Bank halt pleite. Mhm. Dann ist sie insolvent. Dann gibt es diese Bank nicht mehr. Das wäre das kapitalistische Spiel gewesen.
Aber
dieses kapitalistische Spiel wollten wir deswegen nicht spielen an dieser Stelle, weil es für uns unglaublich soziale Härten und Kosten verursacht hätte. Mhm. Es ist nicht so, dass wir irgendwelche Aktionäre gerettet haben. Das ist völliger Unsinn. Das Ding ist, dass unsere Volkswirtschaft auf diese Bank so stark angewiesen ist und andere Volkswirtschaften von uns so stark abhängen, dass da etwas hätte passieren können, was das Vertrauen in das ganze System, so von dem wir alle profitiert haben, jahrzehntelang, so stark erschüttert hätte, dass wir das nicht riskieren wollten. Also
ja.
Wir haben uns gerettet, nicht die Bank.
Ja, aber ich würde dem gar nicht widersprechen. Ich glaube, das ist ja, was ich selber sagen wollte, auch mit dem Oswald Grübel Beispiel, dass der Schweizer Wohlstand insgesamt auf Systemen beruht, die durchaus ihre Graubereiche und auch problematischen Unterseiten haben und dass uns das teilweise dann ins Gesicht fliegt.
Genau. Also mein einziger Punkt dabei ist nur, dass ich sage, es gibt solche Mechanismen und das kann man aufdecken und dann kann man es beheben. Und wenn man es nicht von alleine behebt, dann wird aus dieser ökonomischen Weltgemeinschaft irgendwann der Druck so dermaßen steigen, dass man es anpassen muss. Mhm. Also das ist mindestens das, was jetzt oft passiert ist.
Aber ist jetzt die entscheidende Frage, an der wir herumlaborieren, eigentlich diejenige, gibt es eine erlöste Form des Kapitalismus? Ist der Kapitalismus quasi, kann man den irgendwie so aufsetzen, dass er zum Wohl der Menschen dient? Oder ist quasi die Korruption in Kapitalismus mit eingebaut und der wird, egal wie man reguliert, die Regulierungen werden immer quasi den Entgrenzungstendenzen und den Vernichtungstendenzen des Kapitalismus hinterherhinken. Man müsste quasi ein komplett anderes System auffahren.
Und
Ich sag, ist das nur, die Alternative, also, oder?
So könnte man es formulieren, und meine These dazu wäre, dass wir das gar nicht wissen können, weil wir gar nicht verstehen, wie Kapitalismus funktioniert. Ich glaube, es ist ganz ähnlich wie mit dem Ökosystem. Mhm. Wir haben so ein bisschen eine Ahnung, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, und immer wieder versuchen wir einzugreifen, wo etwas in unseren Augen ganz schief läuft, mhm, und wo etwas kaputt geht, was nicht kaputt gehen darf. Aber wir setzen damit eine nächste Kette in Gang, die wir wieder nicht verstehen. Mhm. Und ich glaube, das ist das ehrliche Bild. Also Kapitalismus ist nichts, worüber Manu und Stefan so sprechen können wie, wollen wir das noch im nächsten Jahr oder machen wir das jetzt anders? Ja. Aber auch nicht die Mächtigsten der Welt könnten zusammensitzen und sagen, ah, kommt, wir machen das jetzt anders. Weil es dieses anders nicht gibt.
Ja.
Es ist da, es ist eine Wirklichkeit, wie die Umwelt eine Wirklichkeit ist. Wie Physik eine Wirklichkeit ist. Und ich glaube, dass gerade das der Punkt ist, der uns eigentlich zu der wirklich interessanten religiösen Frage bringt, nämlich, gibt es eine Alternative zu dieser Wirklichkeit? Mhm. Und zwar nicht im Sinne von eine Alternative, mit der wir diese Wirklichkeit einfach verbessern. Also nicht, gibt es eine christliche Idee, um einen faireren Kapitalismus zu machen. Das glaube ich, ist gerade nicht das, was das Christentum kann. Es hat keine Ahnung von Kapitalismus. Sondern das, was die Frage sein muss, ist das Christentum eine solche Art von Spiel, die uns erlaubt, nicht im Kapitalismus aufzugehen.
Ja.
Und es gibt ja, das wäre quasi der zweite Gegentrend zum Kapitalismus, den man heute sehen kann, diese eher esoterische Idee des Manifestierens.
Ja.
Diese Idee folgt ja, du bist da der Experte, aber wenn ich es recht verstehe, eigentlich einer total kapitalistischen Logik. Mhm. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das, was ich mir selbst so glaubhaft vorstellen kann, dass es mir gehören wird und mir widerfahren wird, das wird Realität werden müssen. Also quasi die ganze Welt, das ganze Universum, ja, sind Produktionsmittel, die mir gehören, wenn ich mich nur traue, sie geistig in Anspruch zu,
ja,
nehmen.
Genau.
Quasi so.
Genau.
Ne? Und darin kann man jetzt sagen, na ja, das ist halt jetzt wirklich total querer Bullshit. Das kann man so sehen. Ja. Ich glaube, du siehst das auch.
Ja, ja, klar.
Ich würde sagen, naja, es ist eine total volkstümliche Art von Religiosität, auf etwas zu reagieren, was wir nicht verstehen. Mhm. Es macht quasi aus dem ganzen System, das du und ich nicht mehr erklären können, mhm, macht es ein Gegenüber, das uns etwas schenkt.
Ja.
Es versucht eigentlich letztendlich, es ist eine total theistische Idee. Also das Universum ist etwas, mit dem ich sprechen kann und das mir Dinge gibt. Mhm. Wenn ich das Vertrauen habe, oder? Also das heißt, das Manifestieren und die Postwachstumsgesellschaft, das wäre so mein Punkt, sind eigentlich nicht die Alternativen zum Kapitalismus, sondern sie sind zwar Kritiken am Kapitalismus, aber im Kapitalismus. Und das Christentum, glaube ich, ist tatsächlich etwas, was es nur in der Alternative dazu gibt. Mhm. Also so diese Idee, dass Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Die Idee, dass wir nicht irdische Schätze sammeln sollen. Mhm. Die Idee, dass, hast du gesagt, aus deiner Kindheit, dass das alles nur geliehen ist.
Ja.
Diese paulinische Idee, die Bultmann so schön formuliert hat, dass wir haben, als hätten wir nicht, dann, mhm, können wir leben, als würden wir nicht sterben, etc. Das sind nicht Dinge, wo man sagen kann, ja, das kannst du dir auch in diesem System gemütlich einrichten, sondern das ist quasi das, was den Rahmen dieses Systems verlässt. Mhm. Das gibt's nur als das andere, ja, würde ich sagen.
Ja, aber lässt sich das denn jetzt leben neben oder anstatt eines kapitalistischen Systems, oder wie kommt das dann auf den Boden der Realität runter? Weil ich also ich habe den Eindruck, realistischerweise, ich kann auch keine Alternative zum Kapitalismus in einem weiteren Sinne denken und würde dann sagen, pragmatisch muss man halt dann einfach schauen, dass man die gröbsten Fehlentwicklungen unterbindet und versucht, politisch und international wirtschaftlich irgendwie diesen Exzessen entgegenzuwirken und so. Das ist wahrscheinlich die einzig realistische Form. Für die individuelle Lebensführung würde ich aber auch die Hoffnung hegen, dass doch das Christentum irgendwie nochmal was anderes dazu zu sagen hat und dazu beizutragen hat.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das Christentum an dieser Stelle nicht etwas ist, weißt du, was quasi unser Leben in der Wirklichkeit kapitalistischer Bedingungen aufpimpen oder irgendwie verbessern kann oder die Härten schmälern kann, dann wird das Christentum zu Moral. Oder dann sagen wir, die bösen Banker haben nicht und sie waren unanständig etc. Aber das ist nicht das, was ich meine mit Christentum. Das, was ich meine, ist sowas wie aus der Bergpredigt, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das klingt jetzt so wie frommes Gesülze zu einem echten Problem, aber ich glaube tatsächlich, dass die Alternative schlechthin ist. Der ganze Kapitalismus, die ganze Ökonomie beruht ja letztendlich auf der Idee, dass ich für etwas vorsorgen muss, was eintreten kann. Also ich lebe gerade nicht von der Hand in den Mund. Mhm. Also es geht mir nicht darum, dass ich bete, unser tägliches Brot gib uns heute. Sondern die ökonomische, die kapitalistische Idee ist, gewähre uns lebenslange, lückenlose Versorgung mit Brot und allem anderen, was wir dazu haben möchten. Mhm. Das ist die Idee. Und in dieser Idee der Bergpredigt, sorgt euch nicht, glaube ich, aber schwingt nicht so was mit, weißt du, wie Bescheidenheit. Bescheidenheit wäre quasi wie, ja, man kann halt nicht alles haben. Aber ich glaube, es schwingt etwas ganz anderes mit, nämlich, ich habe ja schon alles, was ich brauche. Ich lebe nicht aus der Sorge.
Ja.
Und natürlich machen wir uns Sorgen. Natürlich ist es nicht wahr, dass es uns egal ist. Auch und gerade nicht als Christinnen und Christen. Aber es ist diese Alternative neben dem, was unser Leben und unsere Wirklichkeit ist, die ganze Zeit lockend offen steht und sagt, kommt her zu mir, ihr Mühsamen und Beladenen, ich helfe euch, das zu tragen, ich nehme es euch ab, ich gebe euch Wasser, dass ihr nie mehr durstig seid, etc. Mhm. Das ist ein ganz anderes Bild von dem, was es heißt, Mensch zu sein und um sein Leben zu fürchten. Und ich wehre mich nur dagegen, quasi jetzt zu sagen, das trage ich jetzt einfach in diese kapitalistische Logik rein und mache den Kapitalismus ein bisschen besser. Mhm. Nein, ich glaube, dass das Christentum, wenn man es ernst nimmt, sagt, du bist erlöst von der Angst, dass du dein Leben selbst bestimmen und aufrechterhalten musst. Der Tod ist nicht die Tragödie, die dir bevorsteht, sondern deine Erlösung. Du hast bei Gott, in Gott eine ewige Heimat, die alles toppt, was du dir hier an Sicherheit herstellen kannst. Und gerade weil du das nicht mehr brauchst, kannst du in diesem Mechanismus drin sein, ohne wirklich dazuzugehören.
Ja, also wir sind am Ende der Folge oder am Ende der Zeit. Wir sind eigentlich noch nicht am Ende der Folge, weil das wäre jetzt spannend, das irgendwie mehr noch auszudeutschen, was das konkret bedeutet für eben das Leben und den Alltag in einem wahrscheinlich notgedrungen kapitalistisch geformten System oder einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft, wo das quasi ins Kleingeld des Alltags übersetzbar ist, so dieses Bewusstsein, ich gehe aber nicht auf in diesem System, sondern da begegnet mir oder da steht mir quasi mit der Realität Gottes oder des Reiches Gottes steht mir etwas gegenüber oder dringt etwas, auch bricht etwas in mein Leben ein, das sich nicht mehr so kapitalistisch verrechnen lässt. Und das ist ja bei Jesus, du hast das ja zitiert, es ist ja ein Teil der Bergpredigt, in dem übrigens am Anfang auch des Abschnitts auch dieser Antagonismus, dieser Dualismus von Gott und Mammon. Man kann nicht zwei Herren dienen, man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Und dann endet das aber sehr pastoral, eigentlich seelsorgerlich in diesem Aufruf: Macht euch keine Sorgen.
Ja, aber das ist doch das Ding. Also die Alternative zum Kapitalismus ist keine Angst zu haben. Die Alternative zur Diktatur ist, keine Angst zu haben. Mhm. Und unter Bedingungen des Kapitalismus, unter Bedingungen der Diktatur, haben wir so viel Angst, dass wir sagen, aber das geht ja gar nicht, das ist gar nicht möglich. Natürlich werden wir immer Angst haben, wir müssen uns sorgen, wir müssen vorsorgen, etc.
Ja.
Und das, was doch an dieser Stelle die christliche Botschaft ist, ist, ja, ihr seid in der Welt und ihr habt Angst, aber ich habe sie überwunden. Es ist nicht das, was über dich entscheidet. Wer Manu Schmidt ist, entscheidet sich nicht an der Uhr, die er trägt und an der Kleidung, die er haben kann und am Lebensstil, den er führen kann, sondern diese Frage ist an einem ganz anderen Ort geklärt und aufgehoben.
Ja.
Und von da aus im Kapitalismus das Spiel des Kapitalismus mitzuspielen, ist überhaupt nicht falsch. Kapitalismus ist nicht böse. Es nur dann falsch verwendet, wenn es quasi heißt, dem Mammon dienen, also wenn du ihm unterworfen bist. Mhm. Als einer, der ein freier Mensch ist im Kapitalismus, ist der Kapitalismus nichts Schlimmes.
Mhm.
Ich meine, wir beide leben in einer absolut super Puderzucker-Demokratie. Wir müssen uns wirklich keine Sorge machen, dass der Rechtsstaat uns irgendwas antut, dass er willkürlich ist oder irgendwas. Wir sind absolut sicher. Aber sind wir freier als diejenigen Menschen, die unter Bedingungen der Diktatur gegen diese Diktatur protestieren können? Das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, es kommt nicht darauf an, in welchem System wir sind, sondern wie sehr wir zulassen, dass dieses System uns definiert. Und wenn wir uns von diesem System definieren lassen, dann kommen wir gerade als Christinnen und Christen an einen Punkt, wo wir das Ressentiment pflegen. Gegen die Reichen, gegen die, die was haben. Es entsteht Neid, wir wollen immer mehr. Wir sind dann eigentlich gar keine Christinnen und Christen mehr im Kern, sondern wir sind Leute, die eigentlich diese Werte haben und sie vor uns hertragen und sagen, weil wir diese Werte haben, haben wir keine Rolex. Weißt du, so. Aber das ist völlig billig. Das wirklich Interessante wäre, was passiert, wenn Christen sich nicht davon bestimmen lassen und es mit einer heiteren Fröhlichkeit leben, ohne irgendwem etwas zu missgönnen, ohne neidisch zu sein. Das wäre für mich diese Alternative ganz konkret. Also ein Glaube, der so stark ist, dass es keinen Neid gibt, der nicht über die Großverdiener schimpfen muss und der sich aber auch nicht mit einem Jenseits vertrösten muss, sondern sagen kann, Gott sei Dank bin ich jetzt schon glücklich.
Ich nehme das als Schlussstatement, auch wenn wir da noch einige Runden weiterdrehen könnten.
Ja, heute haben wir uns ziemlich verquatscht. Wir waren auch lange bei den Banken.
Ja. Ja, also du hast es jetzt am Schluss so geframed, es ist mir doch noch wichtig zu sagen, wir sehen das unterschiedlich, auch vielleicht mit den Motiven, die zu solchen Bankenkrisen und Crashs führen. Ich glaube wirklich, ich glaube, dass Gier und Habsucht oder Bereicherungsabsicht, die ich auch tatsächlich moralisch bewerten würde, auch dahinter steckt. Aber was mir wichtig ist zu sagen, mit einer bloßen Abgrenzung von dem und einem bloßen quasi Blaming of others, so quasi man immer die noch mehr haben und über einem stehen, die sind schuld, damit ist es sicher nicht getan. Also wir reden über Kapitalismus als ein System, in das wir alle verwickelt sind und von dem wir zumindest als Schweizer jetzt ganz sicher alle massiv profitieren. Und ich wollte, also meine aus meine eifrigen Ausführungen zu den Banken nicht verstanden wissen, als einfach ein Bashing derer, die noch mehr haben als ich, sondern schon auch im Bewusstsein, ja, wir sind ja da alle mit drin verwickelt. Also das ist für mich keine Frage.
Ja. Ja, ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, und ich wollte jetzt auch nicht unterstellen, dass du aus einem Ressentiment herauslebst.
Ja.
Sondern ich meinte nur diese ständigen Hexenverbrennungen, die wir machen, oder diese Marterpfahle, die wir medial aufstellen und wieder irgendwie eine Sau durchs Dorf jagen. Das ist einfach etwas, wo ich glaube, dass wir das dann nicht tun müssten, wenn wir keine Angst hätten.
Mhm.
So. Und wenn wir keine Angst hätten, dann könnte es uns völlig egal sein, was die verdienen. Und deswegen, wenn wir über Todsünden sprechen und sagen Habgier und Geiz, dann glaube ich, ist das eben noch nicht die Wurzel an und für sich, sondern die Wurzel, die wirklich dahinter liegt und das ganze Ding am Laufen hält, ist am Schluss Angst. Es ist Angst.
Ja.
Zu kurz zu kommen, zu sterben, alleine zu sein.
Ja. Das finde ich, das ist eine geile Spur zum Weiterdenken, weil das passt sehr gut auch zu den jesuanischen Anweisungen, sich eben nicht zu sorgen und nach einer anderen Logik des Reiches Gottes zu funktionieren. Das passt sehr gut. Ich glaube, wir müssen Schluss machen.
Ja, also fürchtet euch nicht. Und
fürchtet
habt eine gute
nicht.
Woche. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Tschüss zusammen.
RevLab.